So, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Crypto Nerds Uncut Podcast. Wie jede Woche, 11.30 Uhr, zusammen mit Sascha auf LinkedIn und morgen natürlich, wie immer, samstags als Audio. Hallo und herzlich willkommen. Sascha, wie geht's dir?
Gut, freue mich wie jede Woche sehr auf diesen Freitag, persönlicher Höhepunkt der Woche.
Ja, ist so ein leichter ironischer Unterton rauszuhören, Sascha. Was soll das? Was soll das?
Überhaupt so.
Ja, sehr schön, sehr schön. Irgendwelche großen Highlights vorab aus deiner Sicht?
Private Highlights?
Ja. Was gibt's so?
Nee, als privat relativ ruhige Woche.
Okay, sehr gut. Bei mir, ja, war nicht nur privat, also privat war es ruhig, weil ich tatsächlich kaum zu Hause war. Dementsprechend war da nicht so viel los. War viel unterwegs, war von Montag bis Mittwoch in München und dann am Mittwoch ging es von München nach Berlin. In Berlin fand dann im Bundestag ein Roundtable statt, dazu aber gleich mehr. Heute werden wir über ein paar Themen sprechen, die, ja, ich glaube, ganz, ganz spannend sind, gerade was Themen Adaption angeht. Es gibt einige Updates zur Mika, es gibt große Neuigkeiten aus den Staaten und Pläne von Bitpanda an die Börse zu gehen. Und noch eine Sache, die ist aber so ein bisschen mit dem Augenzwinkern gemeint, ein sehr bearishes Signal für fallende Kurse aus der größten Soap Deutschlands, aber dazu später mehr. Kleiner Cliffhanger an der Stelle. Also, herzlich willkommen an alle, die dabei sind. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Sascha, ich würde sagen, wir gehen einfach direkt rein und schauen uns an, was der Markt macht und was da so in den letzten Tagen passiert ist. Ich mache mal Screensharing an und vielleicht kannst du ja schon mal so langsam einleiten.
Mach mal auf hier.
So. Los geht's. Genau, also wir haben gerade mal für die, die zuhören, Screensharing an. Wir schauen uns einfach immer noch mal gemeinsam an. Wer sind so die Gewinner und Verlierer der Woche? Und Bitcoin steht bei 95.372 US-Dollar, knappe 5,6% im Plus. Sind wir da wieder auf dem Weg, die 100.000 zu knacken, Sascha?
Ich bin, wie ich es letztes Jahr schon zu unserer Abschlussfolge gesagt habe, relativ bullisch aufs Q1, Q2. Klar, du kannst natürlich international passieren, natürlich jeden Tag so viel und es ist alles so unvorhersehbar. Ich weiß nicht, die Woche hat ja hier Trump in der letzten Minute noch einen Angriff auf den Iran abgeblasen. Das sind ja natürlich Sachen, die sind ein bisschen unabwegbar, aber ich bin nach wie vor sehr zuversichtlich für das erste Halbjahr.
Okay, ja, ich bin gespannt, ob deine Prognosen aus unserer quasi Prediction-Folge zu Anfang des Jahres aufgehen. Wo warst du? Bei 135? Nee, du warst noch höher, ne?
Da war 105? Ich. Ah, ich weiß gar nicht mehr. Du warst, wo warst du? 114, 115?
Nee, ich glaube, ich war bei 135 im Max. Oder warst du das? Bin mir gar nicht mehr sicher.
Wenn ich muss sehr bearish, sehr bearish.
Ich muss aber, ja, ich weiß, ich war ein bisschen bearischer als du unterwegs und du warst sehr maximalistisch unterwegs, ja, genau. Ja, gucken wir gerade mal drauf. Was sind die Gewinner und Verlierer der Woche? Dash, Monero, Internet Computer, Pump.fun dabei. Gerade so bei Dash und Monero kann man, glaube ich, sagen, die profitieren gerade ein Stück weit auch von dem, ja, was bei Zcash passiert. Ja, da ist, glaube ich, einfach nur so ein bisschen Umschichten der Leute, die an Privacy Coins glauben. Da geht die Liquidität gerade, glaube ich, einfach auch nur in eine andere Richtung. Das ist so ein Stück weit meine Vermutung.
Weil das aber gar nicht, um nochmal die Zuhörer abzuholen, bei Zcash, das hatten wir letzte Woche ja schon gesagt, hat das Developer-Team das Projekt verlassen. Deshalb Zcash down. Und die Leute versuchen jetzt gerade so die Flucht in Alternativen im Privacy-Coin-Bereich.
Genau, richtig. Dann hatten wir noch ICP, also Internet Computer, mit knapp 38% im Plus und Pump.fun ist auch tatsächlich wieder mal im Plus mit 35%.
Da haben wir schon auch noch einen Tweet vom Founder dazu.
Weil genau,
da haben wir ein paar. Ja, du ziehen wir es doch gleich hoch, genau. Die haben. Ja, also Pump.fun hat ja vor geraumer Zeit schon eine App mit rausgebracht, wo du quasi die Tokens direkt traden kannst. Und gestern hat er quasi der Alan, einer der Founder von Pump.fun, gesagt, dass wieder mehr Fokus oder auch hinsichtlich Marketing etc. auf die neue App läuft und dass es da jetzt auch eine Call-Out-Funktion gibt. Sprich, da kannst du jetzt quasi, wenn du eine Followerschaft auf Pump.fun aufgebaut hast, als Developer oder hier als Content-Creator, weil ja ganz viele Content-Creator-Coins auch die letzte Zeit rausgekommen sind, hast, kannst du quasi alle 6 Stunden einen einen Call auf einen Coin machen, wo die quasi deine Follower über die App, über eine Push-Notification bekommen. Und da gibt es dann ein Global Caller Leaderboard. Also, ob man das gut oder schlecht findet, sei mal dahingestellt, weil es natürlich auch wieder eine große Followerschaft irgendwie einhergibt mit auch einer Verantwortung, aber das ist ja den meisten im Meme-Coin-Bereich vollkommen egal. Und da geht es nur darum, Geld zu verdienen. Aber nichtsdestotrotz wird natürlich dadurch wieder sehr viel Volumen im Meme-Coin-Bereich reingehen und Leute sind natürlich trotzdem immer dem schnellen Gewinn hinterher.
Ja.
Und das spiegelt sich jetzt auch im Pump-and-Fun-Kurs. Man sieht es auch gerade in Solana generell, so der ganze Meme-Markt, die Liquidität, das zieht alles gerade wieder ein bisschen an.
Ja. Apropos Solana, einer der größten Solana-Kompetitoren, also Wettbewerber, ist tatsächlich Sui. Und da hatte ich tatsächlich mitbekommen, dass die Sui-Blockchain gestern tatsächlich 6 Stunden einfach mal, ich schiebe das hier nochmal schnell rein, weil ich das heute auch noch gelesen hatte, einfach mal 6 Stunden down war. Ja, und das ist natürlich schon ziemlich bitter, weil ihr Wertversprechen ist zu sagen, sie haben einen hohen Durchsatz und eine hohe Verlässlichkeit, damit kommunizieren sie immer. Ist natürlich dann fürs Image nicht ganz so gut. Ich glaube, den letzten Vorfall gab es da November 24 und jetzt halt knappes Jahr später, ein bisschen ein Jahr, 2 Monate später schon wieder Probleme. Ja, bleibt abzuwarten, wie sich der Solana-Killer, wie sie sich selbst oder beziehungsweise bezeichnet werden, selbst bezeichnen sie sich, glaube ich, nicht so, aber von der Community, wie sie sich da entwickeln. Ja,
das ich glaube tatsächlich, dass Solana bis jetzt noch nie eine Downtime hatte, oder?
Das weiß ich nicht. Das habe ich echt nicht auf dem Schirm, aber wir können ja mal zum Beispiel gucken, was sich bei Sui, warte mal, oder machen wir es mal anders. Wir können ja einfach mal die Verlierer auch noch aufmachen. Gucken, ob Sui da schon direkt dabei ist. Nee. Midnight tatsächlich wieder mit 10%. Ja, die haben ja quasi schon einen gewissen Abverkauf letzte Woche gehabt. Die hatten wir letzte Woche auch schon in den Verlierern. Da war es noch wegen dem Airdrop. Kann sein, dass es immer noch ein Stück weit eingepreist ist dadurch. Ja, dass das sich jetzt Abverkauf einfach stattfindet und dementsprechend der Kurs da so ein Stück weit unter Druck gerät. Aber grundsätzlich ist es so, ja, wir haben hier tatsächlich ja keine, Sui ist nicht mit dabei. Also es scheint anscheinend nichts Größeres. Ich gucke nochmal drauf. Ja, mit wenig, mit 2,7. Was hatten wir hier eben? Warum zeigt er den Monat an? So, ja, minimal, würde ich mal sagen, ja. So, ist nicht so signifikant.
Der war ja tot.
Aber trotzdem, sie ist ja auch schon wieder,
klar, ne?
Ja, genau. Sie ist ja schon wieder. Ja, Gott, Sascha, ja, du bist auch so ein kleiner Erbsenzähler. Nein, also klar, normalerweise hat man da ja einen Effekt, ja, dass ein Abverkauf stattfindet und das sieht man jetzt hier aber nicht stark wirklich. Ne? Also von daher überschaubar. Okay.
Weil wir es gerade von Solana gehabt haben, hatte da, ich glaube, war wahrscheinlich hier der neue Werkstudent im Solana Social Media Account, weil ich hatte einen Tweet gesehen, wo sie über das Darknet so abgezogen sind.
Mhm. Hatte ich auch am Rande mitbekommen, was war denn das? Genau, da hatte doch Solana vom offiziellen Account tatsächlich gesagt, hier ist Darknet, hat nur 5 Transaktionen und 5 Developer, die da überhaupt so online oder
aktiv. Die Aussage war, Darknet has 8 daily active users, 10 daily transactions and still somehow has a 1 billion market cap and a 15 billion FTV. LMFAOOOOOO. Ja. Send it straight to zero. Noch hier im Tweet.
Das stand mit drinnen, ne? Ich wollte da sagen, weil ich hatte sowas noch im Kopf, dass irgendwie da auch noch, ich wusste nicht, ob es ein Kommentar war oder Teil tatsächlich des.
Du hast ja hier noch Twitter auf, gib mal in die Suche schnell ein, Starknet oder Solana Starknet.
So, Solana Starknet.
Da müsste der höchstwahrscheinlich gleich oben, da ist es doch.
Hier, ja, send it straight, das ist natürlich schon crazy, ja. Ja, hast du da ein bisschen verfolgt, was dann da so die Kommentare drunter waren oder wie es dann da weitergeht?
Ja, ich verstehe es auch nicht so ganz, weil du siehst ja, am 14. Januar war das und kurze Zeit später hatten sie ja hier Breaking, das Darknet ist now tradable on Solana, also keine Ahnung.
Okay, also vielleicht haben wir da auch irgendwo was zwischen den Zeilen verpasst.
Ja,
kein Plan.
Weil irgendwie ein Marketing-Gig entgangen ist, ich weiß es nicht.
Na, vielleicht. Also kein Plan, aber das ist schon sehr, sehr komische Korrelation. Also einen Tag zuvor schreiben sie, 8 Daily Active Users, 10 Transaktionen und ja, send it straight to zero. Und 14 Stunden später, der Token ist live. Also checke ich gerade nicht ganz. Aber okay, gut, widmen wir uns Themen, wo wir uns vorher mit auseinandergesetzt haben. Das ganze Thema Gold, Edelmetalle war ja dieses Jahr, beziehungsweise auch letztes Jahr, wenn man sich angeguckt hat, die Performance im Gesamtmarkt natürlich einiges am den Kryptomarkt outperformt. Ja. Dementsprechend sind ja alle die in Rohstoffe sind, ja, dann die großen, sagen wir mal, Befürworter weiterhin in Rohstoffe reinzugehen. Es wird noch weiter nach oben gehen, etc., etc. Aber es gibt ja auch tokenized Edelmetalle und vor allem auch tokenized Gold. Sascha, du hast da was mitgebracht zu dem Thema. Lass uns da mal kurz drauf eingehen.
Ja, weil es spannend ist, weil du hast ja im ganzen Kryptobereich nicht nur die volatilen Assets, sondern eben auch relativ wertstabile Assets, wobei Gold natürlich auch volatil ist, aber natürlich nicht in dem Umfang wie normale Kryptotoken. Und da ist vielleicht spannend mitzunehmen, dass dieser ganze tokenized Goldmarkt letztes Jahr 2,8 Milliarden an Inflows hatte. Also hat jetzt insgesamt, glaube ich, eine Market Cap von 4,4 Milliarden irgendwie so in der Größenordnung und das ist natürlich schon
3,7.
Ansage.
3,7 jetzt live auf Market Cap, Current Market Cap und ein Trading-Volumen von 295 Millionen. Ja, also
da der größte ist von Tether Gold. Da gab es, glaube ich, hatten wir letzte Woche nicht eine News irgendwie vom Backing zu Tether Gold.
Weiß klar.
Auf jeden Fall Tether hier Gold hat hier ist hier der Marktführer. Ich gefolgt vom PEX. Kennt man auch vom Namen her, glaube ich.
Ja. Ja, das sind auch, aber auch genau die zwei, die den Großteil des Market Caps ausmachen. Ne? Also wenn man ja nachschaut, gibt es kleinere Token mit 55 Millionen, 20 Millionen und 12 Millionen. Also gefühlt eigentlich fast nichts, ohne dann jemand zu nahe zu treten. Aber die Spitze macht da schon Tether Gold und PEX Gold aus, ja. Genau. Also 177% Market Cap Rise in 2025, ja. Also schon.
Mein Olmen Edelmetall natürlich dann einen wahnsinnigen sowieso Aufstieg und
Boom, ja, ja.
2025 auch Anfang dieses Jahres noch erlebt haben.
Ja.
Silber ist ja auch beim All-Time High gewesen.
Ja.
Aber ich glaube, die Woche haben tatsächlich, es war so die erste Woche seit langem, in der S&P 500 und auch Gold bzw. Edelmetalle im Preis gesunken sind und wir haben deutliche Inflows in Bitcoin.
Ja, ja, ja.
Dann kann man ja endlich genau diesen Shift in the Markets, auf den wir warten.
Ja, ja, ja. Ja, bleibt abzuwarten. Eine andere anderes Update kann ich hier an der Stelle noch mitgeben. Ich war in Berlin im Bundestag eingeladen. Das war eine Initiative geführt von der CDU, von Marvin Schulz, ist Mitglied des Bundestages. Der hat den Ball da wieder aufgenommen. Das, was eigentlich ursprünglich mal die FDP initiiert hat mit dem Frank Schäffler, der ja sehr pro Bitcoin ist, pro Krypto ist und das ganze Thema ja als Roundtable mal mit initiiert hat. Ich finde es gut, dass es jetzt wieder aufgegriffen wurde, weil es lag jetzt eine ganze Zeit lang brach. Und der Bundesblock hatte da einige seiner Mitglieder eingeladen. Der Bitcoin-Bundesverband war noch mit Gastgeber und das Institut für Digitalisierung des Steuerrechts. Ja, das war so quasi diese drei Verbände haben dort eingeladen. Worum ging es da? Es ging um Blockchain in der Verwaltung. Nicht immer ganz nur um Blockchain in der Verwaltung. Ja, es waren auch Vertreter von Siemens und BASF zum Beispiel bei einem Panel dabei, die so ein Stück weit erklärt haben, was sie für Use Cases haben. Siemens hat wohl auch ein, zwei Use Cases im Zollbereich, gerade was so Einfuhr-, Ausfuhrsteuerthemen angeht, ja, Wareneinfuhr, Warenausfuhr, da ist natürlich auch betrugsanfällig. Es ging auch um Themen wie Cum-Ex als auch Umsatzsteuerkarussells in Europa. Es wurde gesagt, dass bis zu 115 Milliarden Steuerschäden pro Jahr in Europa passieren. Nur weil dieses Umsatzsteuerkarussell genutzt wird. Ja, so. Ich bin da nicht so tief drin, aber das wurde von den Panelists gesagt und das ist natürlich ein riesiger, sagen wir mal, Steuerverlust, der da in Europa entgeht. Und da baut man wohl auch an Lösungen, sodass das nicht mehr möglich ist. So, also keine Ahnung, wie weit die da sind, aber das fand ich auf jeden Fall spannend. Außerdem wurden noch so Themen wie zum Beispiel humanitäre Flüchtlings- oder humanitäre Hilfe, Flüchtlingshilfe. Wie sendest du eigentlich in Länder, die komplett sanktioniert sind bis unters Dach und eigentlich gar keinen Zugang mehr zum normalen Bankwesen haben oder zum internationalen Bankenverkehr? Wie kannst du diesen Ländern überhaupt Hilfe zukommen lassen? So, ja, kannst jetzt nicht mit dem Flieger hinfliegen, 100 Millionen einpacken in kleinen Schein und dann dort verteilen. Ja, das ist nicht der gängigste Weg. Gerade auch in Länder wie Syrien, Afghanistan etc. ist es auch nicht ganz einfach. Und da gab es tatsächlich auch einen Vortrag jemanden vom Außenministerium. Das war sehr, sehr spannend zu sehen. Und die haben halt auch ganz klar gesagt, ja, also USDC, Stablecoin-Zahlungen, brauchst dann lokale Anbieter, die das unterstützen, das Ganze. Und ja, da ist, glaube ich, sehr, sehr spannend zu sehen, wie auch solche Cases dann ja, live gehen können. Und es gab, glaube ich, Einsparungspotenziale in diesem Bereich, so um die 300 Millionen Euro. Das ist natürlich schon wesentlich, ja. Und ich glaube, jeder, der das dann immer so, sagen wir mal, der Technologie abgewandt ist, ja, und Politik macht, der das dann immer so wegwischt, glaube ich, die haben es noch nicht verstanden. So, und was dabei auch rauskam, ist, dass wir als Bubble Blockchain als Werkzeug mitkommunizieren sollten und nicht als Selbstzweck, sodass wir uns da beweihräuchern können. Und auch in der Kommunikation sollte es eher im Hintergrund sein. Am Ende geht es um die funktionierende Lösung. Ja, und nicht um, was für eine Technologie dahinter steckt. So.
Das habe ich erst auch gesagt. Das ist ja der Fehler, den im Prinzip dieser ganze Blockchain-Space von Anfang an gemacht hat.
Ja.
Wie man versucht, marketingtechnische Technologien in den Vordergrund zu stellen, anstatt Use Case und lösungsgetrieben zu sein.
Ja, genau, richtig. Und ich fand den Austausch ganz, ganz gut. Zum Beispiel war dann noch, ich lese es gerade hier einmal raus, der Staatssekretär im Berliner Senat, Dr. Thorsten Kühne, war da. Der ist dafür verantwortlich, die Berliner Schulen zu digitalisieren und zu modernisieren. Und da haben sie in diesem Zuge auch darüber nachgedacht, ob man nicht Zeugnisse einfach on-chain bringt, um dann wiederum, wenn du irgendwann mal zum Beispiel einen Rentenbescheid, gibt es manchmal wohl den Case, wusste ich auch noch nicht, dass du Zeugnisse nachreichen musst, ja. Und wenn die direkt on-chain sind und nachvollziehbar verifizierbar sind, wäre das natürlich um ein einfaches leichter. Da wurden die aber wiederum eingebremst von Datenschützern, die gesagt haben, hey, es wird ja für jedes Zeugnis ein individueller Hash generiert, ja, also sozusagen ein einzigartiger Identifier, ja. Und die haben gesagt, mit der Brute-Force-Attacke wäre es wohl möglich, es gibt eine Wahrscheinlichkeit, dass man das reverse-engineeren kann, also quasi... Ja, das war super, super, wo ich mir auch dachte, das ist echt krass an den Haaren herbeigezogen, weil dafür brauchst du ja auch schon wieder Informationen aus dem Zeugnis heraus.
Ja, um das aber gehen würdest, und du müsstest alle Computernetzwerke abschalten, wenn du Angst hast vor Brute-Force-Attacken. Also das ist no.
Aber auch da
ist herbeigezogen.
Ja, ich fand es auch ein bisschen zu dolle und weiß nicht, ob ich das Argument grundsätzlich gelten lassen würde, aber es gibt ja auch noch andere Möglichkeiten technisch und dafür ist halt dieser Austausch da vor Ort richtig gut, dass halt so jemand, der als Staatssekretär da im Senat unterwegs ist, der auch nicht alle Lösungen technisch da draußen kennt, trotzdem die Möglichkeit hat, sich mit Menschen wie uns auszutauschen und zu sagen, okay, das ist das, wie wir es angegangen sind, da sind wir vor eine Wand gelaufen, wenn ihr eine Idee habt, kommt gerne auch auf uns zu, ja, und da hatte dann der Nils von Schönreich-Karolat von der Tradias, mir lag es auch auf den Lippen, er hat dann gesagt, so Zero-Knowledge-Proof, ja, wäre ein möglicher Ansatz, das vielleicht nochmal von einem anderen technischen Ansatz her zu nutzen, ja, und vielleicht auch datenschutzkonformer zu machen, also das nimmt er jetzt mit und schaut sich das Ganze nochmal an und ich glaube, dafür ist es einfach gut, auch zu verstehen, wo wir auch selbst gar keinen Plan haben. Wir sagen immer, ja, Politik, Blockchain funktioniert nicht, die Leute setzen sich damit auseinander, da hat keiner Ahnung. Also ich glaube, das können wir auch so ein bisschen einpacken, so das Argument und beiseite legen, denn es gibt die Leute, die sich damit auseinandersetzen, aber es gibt auch noch niemanden konkret im Digitalministerium von Carsten Wildberger, der sich mit dem Thema auseinandersetzt, Blockchain. Das soll jetzt wohl geschaffen werden, dass es dort eine Person geben soll, die auch diesen Austausch zwischen den Bundesländern schafft. Aber das ist jetzt noch Future-Looking Statement. Ne? Also diese Person gibt es noch nicht. Vielleicht gibt es sie. Let's see. Ja, also da noch.
Wie schnell geht es jetzt alles für uns? Wann kommt die Bitcoin-Reserve? Wann kommt der Digital Identity-Ausweis, wo wir dann quasi Ausweis auf der Blockchain haben? Wann kommen, dass die Zahlungen auf der Blockchain laufen? Wann passiert es?
Also, Euro Digital Identity Wallet ist ja, glaube ich, sogar bis, warte mal, was hatte ich, war das 2027? Das habe ich jetzt nicht ganz auf dem Schirm. Warte mal. Also es kommt, das weiß ich. Und es arbeiten im Hintergrund auch schon, genau, OIDI Wallet soll, genau, all EU Member States are required to offer at least one OIDI, also Euro Digital Identity Wallet, by late 2026. Also jeder EU-Staat muss mindestens einen Anbieter sozusagen anbieten, der die Digital ID eines jeden Bürgers dort vorhalten kann. So. Das ist erstmal das, was hier rein quasi von der EU vorgegeben ist. Dementsprechend muss es ja da im Laufe diesen Jahres irgendwo eine Lösung geben. Und das wird auf jeden Fall kommen. So. Was hattest du noch gesagt? Was war noch für
Fragen? Reserve, wenn wir rein wollen.
Reserve wird wohl nicht kommen. Ich würde es tatsächlich aber auch am spannendsten, also ich sag mal, Donald Trump hat ja auch gesagt, die Bitcoin-Reserve wird etwas sein, was nicht zulasten unserer Steuerzahler passiert. Ja, so. Also das heißt, sie werden nicht direkte Staatsgelder dafür nehmen, um sie umzuwandeln in Bitcoin, sondern das wird hauptsächlich aus beschlagnahmten Assets passieren. Ja, wo auch immer die beschlagnahmt werden. Ja, so, das kann man nochmal in Frage stellen. Aber so haben sie ja auch schon Reserve bisher aufgebaut. So. Und das finde ich gar keinen schlechten Ansatz, zu sagen, hey, pass auf, wir bauen auch Reserve auf und wir beschlagnahmen aus kriminellen Aktivitäten, was wir auch in aller Regelmäßigkeit ja in echt großem Umfang machen, und bauen da draußen eine Reserve auf. Aber viele sagen auch, wird verkauft. Genau, weil es aber auch verkauft werden muss.
Ja, ich weiß.
Ne, das ist ja das Problem. Viele sagen so, ja, der deutsche Staat, die sind alle so doof, die verstehen das nicht. Nee, es gibt halt einfach, wenn du Assets beschlagnahmst, ob es ein Auto ist, ob es jetzt Währungen sind, Edelmetalle sind, du musst sie, ich kenne nicht den genauen Wortlaut, aber du musst sie veräußern, weil ein gewisses Risiko, gerade wenn es schwankungsanfällige Assets sind, hast du ein gewisses Risiko, dass natürlich dort Verluste für den Staat auch eintreten können. So. Natürlich in die andere Richtung, hätte man es gehalten, wäre man jetzt besser gestellt, aber hätte Fahrradkette. Ja, also das ist immer so das Thema, es gibt Regularien, weswegen es verkauft werden muss, aber man kann ja auch da mal den Anstoß geben zu sagen, alles was beschlagnahmte Assets sind, die könnt ihr doch einfach behalten, ja, oder vielleicht nur einen Teilverkauf machen und einen Teil auch behalten, aber dafür müssen grundsätzliche Regularien und Vorgaben erstmal geändert werden. So, und das ist halt die Frage, wer ändert das, wer ist dafür zuständig, wer bestimmt das, so, keine Ahnung, kann ich dir auch nicht sagen, genau, ja. Und was war deine
abschließende Frage?
Bitte?
Jump mal zum nächsten Topic, bevor wir uns hier verlieren.
Ja, genau, richtig. Bin ich auch direkt, aber ich finde es super spannend, also da könnte ich jetzt auch eine ganze Folge zu machen, mache ich tatsächlich auch, heute Nachmittag spreche ich mit Frank Schäffler von der FDP, ist immer noch Mitglied der FDP, dort auch, glaube ich, Vorsitzender und war halt Mitglied des Bundestages, hat das Thema getrieben und unabhängig vom Roundtable hatte ich eh schon ein Meeting mit ihm und dementsprechend werde ich 5.2. müsste die Folge höchstwahrscheinlich rauskommen. Genau. So, die DZ-Bank, also die übergeordnete Bank der Volksbanken, die hat eine MiCA-Lizenz erhalten und werden mit Mein Krypto an den Start gehen. Das ist natürlich gerade für die User erstmal grundsätzlich spannend. Es kommt hier nochmal eine Zielgruppe höchstwahrscheinlich hinzu, die vorher sich mit Krypto nicht so stark auseinandergesetzt hat. Ich habe vor 4 Jahren mich schon mit dem Thema Workshops für Banken und Sparkassen auseinandergesetzt, aber vor 4 Jahren war die Welt noch ganz anders. Deswegen habe ich das wieder ad acta gelegt. Ich glaube, so Kollegen wie Expert Key und Co., die ja da sehr tief unterwegs sind. Das macht total Sinn. Die sind da jetzt dran und von daher gut durchgehalten. Das Thema kommt jetzt und immer stärker. Und ja, also die starten jetzt hier mit einem Angebot. Es ist wohl ein eigenes Wallet, was in die Banking-App integriert wird. Und man hat halt letzten Endes die Möglichkeit, sich selbst zu entscheiden, ob man kauft oder nicht kauft. Ja, also die Bank wird jetzt keine Beratung hier in dem Fall machen, dürfen sie auch nicht. Und zum Anfang hat man die sehr riesige Auswahl, Bitcoin, Ethereum, Litecoin und Cardano zu kaufen. So, warum jetzt genau Litecoin und Cardano damit ausgewählt worden als erste Assets, I don't know. Vielleicht hat es was mit deren Anbietern im Hintergrund zu tun, etc., etc. Aber ja, und es wurde gesagt, mehr als ein Drittel der Banken plant, die Lösung in den nächsten Monaten einzuführen. Und wenn man sich anschaut, wie viele Volksbanken es gibt 672 und mehr als ein Drittel, ja, würde ich jetzt mal sagen, so mehr als 200 Volksbanken deutschlandweit würden das dann höchstwahrscheinlich implementieren innerhalb der nächsten Monate. So, das ist mal, wenn wir jetzt wieder Richtung Adaption sprechen, Massenadaption, dann sind natürlich diese Kanäle schon die richtigen, aber es ist halt die Frage, wie wird es angenommen? Ja, also was ist da dein Take dazu, Sascha?
Wir hatten es letzte Woche auch im Podcast. Wir hatten ja hier Morgan Stanley, wo er jetzt auch als die erste größte so Privatbank ETFs beantragt hat. Und viele der Großbanken in den Staaten, die im Kryptobereich unterwegs sind, empfehlen ja, ich hatte dazu auch die Woche einen Fokusartikel geschrieben, eine Beimischung von 3-4% ins Portfolio. Also das ist so moderat, was die an ihre Kunden rausgeben.
Ja.
Wie das angenommen wird, ältere Generation wird nicht wissen, was damit gemeint ist in ihrer Wallet, wenn keine aktive Beratung dazu erfolgt.
Mhm.
Und ich glaube, von der jüngeren Generation kann es ganz gut angenommen werden, weil natürlich gerade die Volksbanken, Raiffeisenbanken oder auch die Sparkassen, die ja auch an so einer Lösung arbeiten, trotzdem den Großteil der Privatkonten ausmachen.
Mhm.
In Deutschland würde ich jetzt mal.
Ja, ja, total, dass du das recherchiert hast. Kannst du mit diesem
Grundrecht. Wenn du natürlich dann da in deiner Online-Banking-Environment die Möglichkeit hast, dann kann ich mir schon vorstellen, dass da einiges an Inflow zu sehen ist.
Mhm. Ja, also ich bin gespannt, wo da die Reise hingeht. Du hast genau richtig umrissen, denn ich habe heute Morgen noch einen Podcast gehört von den Kollegen der Wirtschaftswoche, vom Philipp Frohn im Bitcoin and Beyond Podcast. Da ging es darum, ob die Sparkassen an Bedeutung verlieren in Deutschland und wie Krypto denen jetzt da noch irgendwie helfen kann, gerade auch ein jüngeres Publikum zurückzugewinnen, zu halten, zu aktivieren, was auch immer. Ich sag mal grundsätzlich, wie die es auch in dem Podcast gesagt haben, die deutschen Sparkassen sind ja auch an öffentliche Träger gebunden, sind ja keine privatwirtschaftlichen Banken. Und die stehen finanziell eigentlich sehr, sehr gut da, ja, und sind auch ein wichtiges Rückgrat für gerade auch die öffentliche Hand. Was man dazu sagen kann, ist, ich glaube jetzt nicht, dass das übermäßig genutzt wird zum Anfang. Ich glaube, da gehört auch wieder viel Education, viel Kundenveranstaltung etc. etc. dazu. Das sehe ich als spannenden Faktor da. Und über 50 Millionen Menschen haben ein Sparkassenkonto. So, und dann kannst du nochmal die 672 Genossenschaftsbanken und ihre jeweiligen Kunden dazu rechnen. Da wirst du irgendwo bei einer Abdeckung dann von 70, 75 Millionen wahrscheinlich sein, ohne das jetzt hier recherchiert zu haben.
Ja,
aber das ist schon relevant, ja, also das ist schon echt, obwohl hier, guck mal, 17,6 Millionen Mitglieder vertrauen den Volksbanken, Raiffeisenbanken, so, bist du bei den knapp 20 Millionen, die ich eben genannt habe, ja. Also das ist schon spannend, bleibt abzuwarten, wie das jetzt vorangeht und wie schnell die das auch für sich dann wirklich promoten, aber ist dann immer so, wenn ein neues Produkt kommt, die probieren das zu promoten, die wir bekommen wahrscheinlich auch irgendwo, je nachdem wie es aufgesetzt ist, ein Fee-Share oder sowas. Ja, also ist bestimmt auch ein bisschen Revenue-relevant. Ja. Okay.
Noch ein anderes Mika-Topic.
Genau. Du hast noch einmal Mika-mäßig was mitgebracht, denn Frankreich setzt die Mika-Regularien um und dabei sind so ein paar Themen in Frankreich bei
Genau, du hast Crypto Companies.
Du läufst diese Transition-Period, also diese Übergangsfrist für unter Mika fallende Firmen läuft am 30. Juni aus.
Ja,
und Frankreich hat ungefähr 90 Firmen, die sich in dem, die quasi registrierte Krypto-Firmen sind in ihrem Land. 30% davon haben sich rechtzeitig schon gemeldet, also die gehen jetzt durch diesen ganzen regularischen Prozess.
Mhm.
40% stellen das Business ein und die anderen 30% melden sich nicht, beziehungsweise sind unglaublich schwer zu erreichen.
Ja.
Das heißt, von den 90 ursprünglichen Firmen, die in Frankreich ansässig sind, hast du gerade mal 30 oder vielleicht melden sie noch ein paar, sagen wir mal,
ja,
35%, die tatsächlich ihr Business unter der Mika weiter fortführen wollen.
Ja, da habe ich schon
40 würde ich jetzt mal vielleicht
schätzen. Von der Aussage.
Ja,
trotzdem sagen, okay, tut mir leid, aber der regularische Aufwand ist mir zu groß, wir stellen unser Business ein oder gehen Land in unregulierte Länder, kann ja auch sein, müssen wir an der Stelle, ne?
Genau, richtig. Also sie stellen auf jeden Fall, ob sie den das komplette Business einstellen, es kann ja auch sein, dass nur ein Teil des Gesamtgeschäfts ist. Also sie stellen den Service dann höchstwahrscheinlich ein, weil sie nicht quasi die Regularien von Mika sozusagen einhalten wollen, so wie es hier rauszulesen ist.
Ja.
Finde ich spannend. Müsste man eigentlich mal gucken, wie es in Deutschland ausschaut, ob es da auch quasi ähnliche Zahlen gibt. Genau. Dann schauen wir nochmal Richtung Coinbase und da gab es jetzt vor kurzem, jetzt glaube ich auch vorgestern, News, dass der Brian Armstrong, der CEO von Coinbase, sich gegen eine, was war es genau, Sascha?
Ja, der, also gestern hätte es, oder vorgestern? Gestern oder vorgestern hätte es quasi zum Vote kommen sollen über die quasi Kryptoregulierung, an die jetzt schon ganz lange dran gearbeitet worden ist, über die letzten Monate. Der quasi der Clarity Act, falls der Name ist vielleicht dem einen oder anderen schon mal über den Weg laufen. Und ich meine, er war auch sehr spät dran, muss man der Stelle auch sagen. Solche so Bedenken zum Clarity Act hätte man auch wahrscheinlich vorher ein bisschen bekannt geben können. Aber er hat letzten Endes gesagt, Brian Armstrong, der CEO von Coinbase, dass er quasi den Clarity Act in der Form nicht unterstützen kann, aus mehreren Gründen. Zum einen sagt er, der Clarity Act würde der SEC, quasi der regulatorischen Behörde in den Staaten, zu viel Macht geben. Zum anderen sagt er, dass es quasi Tokenized Equities komplett bannt oder einschränkt, dass der ganze DeFi-Bereich massiven Einschränkungen unterläuft. Und was ich noch ganz spannend finde, ist, dass der wohl auch Rewards für Stablecoin-Holdings, also quasi Stablecoin-Staking, sehr schwer macht oder unmöglich macht. Und das sind so die drei Punkte oder vier Punkte, wo er gesagt hat, da müssen wir noch mal ran, beziehungsweise da muss an der Gesetzesvorlage noch mal was geändert werden und deshalb unterstütze ich den so, wie er jetzt dasteht, nicht.
Ja, ja, nachvollziehbar. Gerade wenn du diese ganzen Punkte ansprichst, sie wollen zu Everything Exchange werden, so wie sie es in ihrer Vision gesagt haben. Und dann ist es natürlich ganz schwer, wenn du all diese Bereiche nicht mit integrieren kannst, produktseitig, ja, dann wird es halt schwer, die Vision überhaupt ein Stück weiterzutreiben und wirklich zur Everything Exchange zu werden. Ja, also das ist dann natürlich nicht wirklich machbar in diesem Rahmen. Und von daher spannend, dass sie sich jetzt dazwischen stellen. Und so wie ich es mitbekommen hatte, war es, dass sie jetzt einfach quasi, oder der Senat auch gesagt hat, ja, wir pausieren das hier nochmal.
Vielleicht
an Gespräche. Genau, richtig. Also klar, Coinbase ist einer der größten Anbieter aus den Staaten. Ja, die werden da schon eine gewisse Macht haben. Und auch
natürlich auch ein großer Sponsor von Trump für die Kampagne. Das muss man ja an der Stelle auch ganz ehrlich sagen. Also Coinbase war ja auch sehr großer Supporter.
Hat ja auch, und das fand ich ein bisschen weird, die haben ja auch diese Militärparade damals gesponsert. Kann ich mich daran erinnern.
Ja, aber da waren sie nicht die Einzigen, da waren ja ein paar dabei.
Ich weiß, aber ich fand es trotzdem sehr weird. Da, weißt du, fahren so die Panzer und hinten Coinbase-Logo drin, so boah, ganz komisches. Da hat sie mir die Magengrube so ein bisschen so zusammengezogen. Aber gut, Amerika funktioniert da vielleicht ein bisschen anders. Okay, vielleicht ganz kurz noch. Commerzbank ist an dem Thema Stablecoins für internationale Zahlungen dran. Ich glaube, das zahlt total darauf ein, auf das, was wir die letzten Wochen immer wieder erzählt haben oder die letzten Monate schon. Die ganzen Payment Rails, die ganze Thematik wird mehr on-chain gehen. Genau das sieht man hier. Commerzbank macht da auch relativ viel. Und lass uns abschließend nochmal da drauf schauen. Ich fand es spannend, denn Bitpanda, Erik Demuth, wenn man so ein Podcast mit Beyond Business folgt so ein Stück weit mit Christian Wolf, dann kommt ja da auch immer wieder eigentlich raus, so ja, in Deutschland in die Börse gehen ist eigentlich kein Plan, ja, bestenfalls nicht in Deutschland. So, und jetzt gibt es anscheinend die Info, dass Bitpanda an die Börse will, planmäßig vermutlich ja, im ersten Halbjahr 2026. Und wenn man dann sieht, okay, es soll in Frankfurt passieren und New York ist höchstwahrscheinlich erstmal ausgeschlossen. Die Entscheidung ist noch nicht getroffen, ja, aber...
Ist Erik Dermuth nicht auch aus der Geschäftsführung rausgegangen?
Ja, der ist nicht mehr drin. Der Lukas Enzersdorfer war ja die ganze Zeit Co-CEO neben ihm und ich glaube, das zeigte ja auch schon, dass er dann quasi so in Richtung Board, also Verwaltungsrat dann nach oben rutscht, das ist, glaube ich, ganz absehbar gewesen, als sie da den Lukas geholt haben. Und dementsprechend war das eine Frage der Zeit. Das ist jetzt, glaube ich, Ende letzten Jahres irgendwann Q3, Q4, glaube ich, passiert. Und ja, ist natürlich vielleicht auch ein Stück weit Vorbereitung, was da kommt. Aber ich kann auch dazu sagen, IPOs sind auch immer sehr teuer, sehr aufwendig. Du musst, je nachdem, wie dein Reporting vorher aussah, deine ganzen Reporting-Standards anpassen und ändern. Also das ist keine ganz einfache Sache. Deswegen könnte ich mir auch vorstellen, dass es nicht im ersten Halbjahr 2026 dazu kommt, sondern vielleicht auch noch ein bisschen dauert. Ich habe das gesehen bei Chainalysis damals auch. Ja, die haben auch immer wieder, ja, IPO bald, bald, bald. Und dann kam doch nichts, ja. Ja, das muss man mal so ein bisschen im Blick behalten. Aber ja, wäre, glaube ich, spannend. Ist ja nochmal eine andere Möglichkeit für Investoren, die dann vielleicht nicht so in Krypto sind, sozusagen über Eck in eine Aktie zu investieren. Genauso wie bei Coinbase die Möglichkeit ja besteht. Genau, ja.
Ja.
Dazu noch irgendwelche Gedanken, Ideen? Selbst davon?
Lass es machen.
Wir werden schon wissen, was sie tun. Genau. Gut, gut. Okay, 35 Minuten, fast voll, mehr sogar. Ja, war, glaube ich, diese Woche sehr, sehr viel drin. Erstmal vielen, vielen Dank an alle, die zugehört haben. Lasst ein Abo da, lasst einen Kommentar da. Was sind die Themen, die euch umtreiben? Was sollten wir nächste Woche mal besprechen? Welche Gäste sollten wir auch so einladen? Und was sollte das nächste Gewinnspiel sein, was wir machen? Ja, da müssen wir uns auch mal wieder Gedanken machen. Und auch, welche Gäste wir jetzt in regelmäßigen Abständen dazu holen und aktuelle Themen besprechen.
Ja, lass mich in Hongkong Merch einsammeln.
Ja, genau, richtig. Du bist ja auf der Konsensus.
Ab 8. Februar fliege ich.
Ja, okay. Ist ja absehbar. Ja, sehr gut. Dann Sascha ist wieder, nimmt einen Koffer extra nur für euch mit und sammelt wieder Merch. So können wir kleine Gewinnspiele machen. Ja, sehr gut. Super. In diesem Sinne, schönes Wochenende. Gute Zeit euch. Schön, dass ihr dabei wart. Und wir hören uns nächste Woche. Bis dann. Ciao, ciao.
Ja, ciao.